Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hören, Lesen, Wissen. Ich freue mich, dass Sie zuhören, wenn Autorinnen und Autoren uns in spannende Wissenschaftsbereiche entführen. Ums Hören geht es heute in gewisser Weise auch, oder besser ums absolute Gehör. Vielleicht haben Sie sich ja auch schon mal gefragt, ob das Erkennen von Tönen ohne Hilfe von Instrumenten vererbbar ist. Der Humangenetiker Jörn Bullerdijk von der Universität Rostock und die Sängerin Christine Süßmuth haben das getan und noch viel mehr. Sie sind nämlich der Frage nachgegangen, ob Musikalität auf Gene, unser Erbmaterial, zurückgeführt werden kann. Im Klappentext ihres Buches »Warum Musik in unseren Genen liegt« heißt es also, wussten Sie, warum Johann Sebastian Bach ganz legal lange Finger machte und was Sie alles mit einer Haarlocke Mozarts anfangen könnten, wenn Sie sie besäßen? Ich bin sehr gespannt auf die Antworten und so viel sei verraten, wir werden überraschende Anekdoten über Musik hören und in die Medizin, Kulturwissenschaft und Philosophie eintauchen. Dazu sage ich herzlich willkommen Jörn Bullerdijk und herzlich willkommen Christine Süßmuth.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr schön, dass Sie bei mir hier im Studio sind. Frau Süßmuth, Herr Bullerdijk, Sie beiden kommen ja aus zwei recht unterschiedlichen Richtungen. Können Sie uns mal kurz erzählen, wer Sie sind und was Sie so tun, wenn Sie nicht gerade miteinander Bücher schreiben?
Ja, soll ich anfangen vielleicht? Gerne. Ich bin Humangenetiker von Haus aus und beschäftige mich eigentlich mit sowas Ernsthaftem, sehr Ernsthaftem wie Tumorforschung, also danach, wie Gene sich verändern, wenn aus einer Zelle eine Tumorzelle wird. Und als viel Netteres empfinde ich das jetzt, sich mal Gedanken zu machen, was unsere Gene mit Musik zu tun haben. Das ist so das Wesentliche.
Interessant. Und Sie, Frau Süßmuth, was machen Sie eigentlich?
Ja, ich bin freiberufliche Sängerin und ich singe ganz viel Chormusik, hauptsächlich.
In Opernchören oder?
Nee, also in freien Chören auch wiederum. So zum Beispiel Balthasar Neumann Chor, falls man den kennt, mit Thomas Hengelbrock. Also freie Chöre, freie Ensembles.
Und wie kommt es dazu, dass Sie zusammen ein Buch geschrieben haben?
Ja, ich glaube, das war eher zufällig. Wir hatten mal uns getroffen bei einer Party von einer gemeinsamen Freundin und uns eben unterhalten. Und dann habe ich ihn eben gefragt, weil er ja Humangenetiker ist, weil ich das wissen wollte. Oder es gibt ja manche Chorsänger, manche Kollegen, die haben das absolute Gehör. Da habe ich mich eben gefragt, ja, wie das entsteht, woher das kommt, ob das einfach so da ist oder ob man das antrainiert.
Können Sie mal kurz nochmal erklären für unsere Hörerinnen und Hörer, was ist das absolute Gehör?
Also das absolute Gehör ist, wenn man Töne bestimmen kann, ohne vorher einen Referenzton gehört zu haben. Also so aus der Luft, man hört irgendeinen Ton und sagt dann, okay, das ist ein C. Und normalerweise muss man halt vorher einen Referenzton hören
von einem Instrument.
Ja. Und dann kann man, wenn man das kann, ausrechnen oder den Abstand identifizieren und den Ton dann so bestimmen.
Und Sie wollten wissen, ob das genetisch programmiert ist sozusagen.
Ja. Und ich war dann mit dieser Frage konfrontiert und konnte sie erstmal nicht beantworten und habe recherchiert. Und so fing das dann an. Das war die Keimzelle unseres Buches. Ich habe dann also angefangen zu recherchieren. Wir haben uns wieder ausgetauscht darüber. Ich habe versucht zu erklären, was ich darüber weiß und wir haben uns das gegenseitig dann so erklärt und irgendwann sind wir so ins Recherchieren gekommen und ins gegenseitige Erklären. Und dann haben wir irgendwann so viel gehabt, dass wir so aus Spaß erstmal gesagt haben, wir könnten auch ein Buch darüber schreiben. Und aus dem Spaß ist dann ernst geworden.
Das Buch, das Sie zusammengeschrieben haben, das trägt den Titel, ich habe schon eingangs erwähnt, »Warum Musik in unseren Genen liegt«. Und das folgt einem ganz bestimmten Konzept, das ist kein gewöhnliches Konzept für so ein Buch. Können Sie uns das mal erklären?
Ja, also mit Konzept meinen Sie wahrscheinlich den Aufbau. Ja. So. Also genau, wir haben das verfasst in Form eines Reiseberichts, der über mehrere Tage geht und in Dialogform eben, also weil wir ja zwei sind und uns eben darüber unterhalten. Also manche Dialoge, die haben auch tatsächlich so stattgefunden, wie die da im Buch sind. Genau, und haben dann an jedem Tag ein Kapitel, ein Thema abgehandelt, sozusagen.
Das findet eine Reise statt.
Genau.
Und das ist quasi das Reisetagebuch.
Genau, richtig, ja.
Warum dieses Konzept, Herr Bullerdijk?
Eismaschine ist uns schlüssig, jeden Tag sozusagen ein bestimmtes Kapitel zuzuschreiben. Und dann haben wir das vor einer bestimmten Kulisse, über die wir noch nicht gesprochen haben, richtig, eben gemacht, nämlich vor der Kulisse von Neapel. Neapel war viele hunderte von Jahren eigentlich die sogenannte Welthauptstadt der Musik mit unzähligen Komponisten, die dort gelebt haben, aufgewachsen sind. Caruso ist da geboren und gestorben. Also wirklich eine würdige Welthauptstadt der Musik. Und vor dieser Welthauptstadt der Musik und vor dem Hintergrund dieser Welthauptstadt der Musik haben wir unsere Dialoge geführt, mhm, und haben wir uns auch inspirieren lassen.
Ihr Thema ist ja doch relativ speziell. Ist die Leserschaft, die Sie sich vorgestellt haben, auch eher, sagen wir mal, spitz? Oder ist das für jedermann, jede Frau?
Ja, also das sagen viele Leute komischerweise, dass das ein sehr spezielles Thema sei. Also wir finden das nicht. In Genen ist ja irgendwie alles drin, habe ich mittlerweile verstanden. Also man kann mit Genen eigentlich alles in Verbindung bringen. Also für uns war das relativ selbstverständlich, das Thema. Also ich würde mir wünschen, dass es so viel wie möglich Menschen lesen. Also wir wollten eigentlich gerade nicht irgendein elitäres Konzertpublikum ansprechen. Also Musik ist doch für viele Menschen oder für alle Menschen wichtig. Und das war uns auch wichtig.
Ja. Deswegen haben wir auch versucht, das so von der Erklärung anzupassen. Wir haben ja sehr oft auch wissenschaftliche Befunde versucht zu erklären. Und wir haben das eben so versucht, dem Konzept folgt das eben auch. Und das ergibt sich auch daraus, dass wir uns das gegenseitig immer wieder erklärt haben, dass nicht nur Spezialisten und Spezialistinnen auf dem Gebiet der Genetik oder der Musik davon profitieren, sondern dass eigentlich alle davon profitieren können. Ja. Ob es alle kaufen oder viele kaufen, ist dennoch die andere Frage. Aber erstmal ist die Konzeption so. Also wir hoffen, wir haben die Schwelle nicht zu groß gemacht, ja, das zu verstehen.
Ja, wenn man durch das Buch blättert, da muss man es noch gar nicht gelesen haben, da sieht man auch, da sind nicht nur Grafiken und Tabellen drin, sondern auch viele Abbildungen, Malereien, Fotografien und so weiter. Das ist also, das macht schon irgendwie den Eindruck einer, sagen wir mal, kulturwissenschaftlichen Abhandlung eher als jetzt einer hart medizinisch-biologischen, mhm, wissenschaftlichen Arbeit. Mhm.
Ja, es sollte eben auch ein bisschen leicht zu lesen, also, mhm, im positiven Sinne sein. So nicht, dass man nach einer halben Seite einschläft, weil man so denkt, das verstehe ich alles nicht.
Und auch nicht, dass man es gleich wieder hinlegt. Dass man es in der Buchhandlung vom Stapel nimmt, einmal aufschlägt und dann gleich wieder nach unten legt.
Ja.
Sondern, dass man dann ein bisschen reingezogen wird ins,
ja,
Buch auch.
Ja. Ich finde, das gelingt sehr gut. Also mein Eindruck war direkt sehr ansprechend. Wir haben jetzt gerade schon drüber gesprochen, ja, dass Sie wissenschaftliche Studien und Erkenntnisse heranziehen für Ihre Arbeit. Aber auf Ihrer Reise nach Neapel, da tauchen Sie auch in die Geschichte der Musik ein und sagen wir mal die kulturwissenschaftliche Seite, da spielen Mythen und Sagen ja auch eine große Rolle. Worauf sind Sie denn da gestoßen? Haben Sie da ein, zwei schöne Beispiele oder auch nur eins, wenn es ein schönes gibt?
Wir haben eigentlich zwei schöne Beispiele, jedenfalls so wie ich das empfinde. Wir haben einmal ein Beispiel für die negative Macht von Musik. Das ist die Geschichte von Odysseus und den Sirenen. Die Sirenen waren ja so Vogel-Mensch-Mischwesen, die auf irgendeiner Felsklippe gehaust haben und eben zur Gefahr für Seefahrer und geworden sind, die an ihnen vorbeifuhren, indem sie durch ihren Gesang, allein durch die Macht ihres Gesanges, die Menschen dazu gebracht haben, auf diese Insel oder auf diese Felsklippe zuzuspringen oder zuzuschwimmen und dort umgebracht worden sind. Das war bekannt, also die Lebensgefahr war bekannt, aber die Leute sind trotzdem dem erlegen. Und Odysseus hat sich eben dagegen geschützt, indem er seiner Besatzung die Ohren verstopft hat mit Wachs und indem er sich selber an den Mast hat festbinden lassen. Also er wollte sich den Kunstgenuss sozusagen dieser Musik nicht entgehen lassen und hat sich dann an den Mast binden lassen und wäre trotzdem, wenn er nicht festgebunden wäre, dorthin geschwommen. Und die andere Geschichte, willst du die erzählen?
Also die andere Geschichte ist Orpheus in der Unterwelt, der ja mithilfe seines Gesanges seine tote Frau, Eurydike, also aus der Unterwelt wieder herausführen kann, indem er die Furien und die Wesen, die da unten leben, mit seinem Gesang besänftigt. Die ja vorher, also er versucht es, das habe ich nochmal nachgelesen, dreimal fängt er an zu singen und die sagen erst so, was willst du eigentlich hier? Und dann bemerken sie, wie sie durch den Gesang eben so berührt werden, dass sie so Mitleid empfinden. Also vorher haben sie gar nichts gefühlt und dann am Ende aber schon.
Auf diese Gefühle, Emotionen, die Musik auslöst, da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Vorher aber nochmal die Frage, diese Mythen, von denen Sie jetzt erzählt haben, Die Sirenen, sind die denn tot? oder gibt es die noch?
Die gibt es noch.
Ja?
Ja, wir sind heute erst wieder einer begegnet. dürfen wir Produktplatzierungen machen? Weil Starbucks kennen, glaube ich, alle das Logo von Starbucks. Das ist eigentlich auch eine Sirene. Ursprünglich entwickelt worden, das ist ja so eine Art Meerjungfrau. Mhm. Aber ursprünglich liegt hinter der Erfindung dieses Logos der Sirenenmythos, nämlich die Idee, dass jetzt nicht zur Musik verführt werden soll von der Sirene, sondern zum Kaffee. Und daraus hat sich dieses Logo entwickelt. Und so sehen wir eigentlich in heutiger Zeit ganz, ganz oft noch irgendwelche Reflexionen dieses Sirenenmotives.
Ja.
Die Lorelei gehört sicherlich auch dazu, ist auch so eine Art abgewandelte Sirene von Maria Callas. Hat vor kurzem zu ihrem Geburtstag mal gehießen, das, was sie mit ihrem Gesang geschafft hat, hat seit Zeiten der Sirenen niemand geschafft. Also dieses Bild ist eigentlich noch so allseits präsent, auch in heutiger Zeit.
Sehr, sehr tief in unserer Kultur verankert. Was ja vielleicht damit zu tun hat, dass Musik tatsächlich etwas ist, das irgendwie in uns Menschen drin steckt. Vielleicht ja in den Genen. Sie haben vorhin gesagt, Odysseus wollte sich den Kunstgenuss nicht entgehen lassen, also hat er sich an den Mast fesseln lassen. Also irgendwie hat er sich Freude erwartet, wohl von diesem Gesang. Also Musik und Freude, ja, das ist auch ein Thema in Ihrem Buch. Musik löst Freude aus. Aus biologischer Sicht, warum?
Musik, soweit sie über das Ohr, den Gehörgang und dann ins Gehirn geht, löst im Gehirn bestimmte biochemische Prozesse aus. Und dazu, viele dieser Prozesse hängen mit dem Belohnungssystem, was wir haben, zusammen. Da werden Stoffe ausgeschüttet, die uns sozusagen buchstäblich Freude machen. Dopamin gehört dazu. Und in diesem Dopaminsystem spielt sich vieles ab, was uns an Musik Freude macht. Also man kann messen, dass dieses, auch durch Musik, die wir hören, dieses Dopaminsystem getriggert wird. Und das war bei Odysseus wahrscheinlich eine Unmenge von Dopamin, was er ausgeschüttet hat.
Vermutlich.
Und da wollte er mehr von haben. Und deswegen wäre er da hingeschwommen, wenn er nicht festgebunden gewesen wäre.
Kann man das Dopaminsystem, das Belohnungssystem etwas genauer erklären, ohne allzu technisch zu werden?
Ja, ich kann es mal versuchen. Also im Prinzip ist das Dopamin etwas, was von Zellen ausgeschüttet wird. Wir fassen dieses Dopamin oder solche Stoffe zusammen unter der Gruppe der sogenannten Neurotransmitter. Das sind also Stoffe, die in unserem Nervensystem Übertragungsfunktionen haben. Und das Dopamin hat solch eine Übertragungsfunktion. Es gibt Zellen, die das ausschütten und andere Zellen haben solche, wir sagen Rezeptoren dazu, also nehmen das Binden dieses Dopamin und das löst dann in der Zelle was aus und das ist eine Kaskade, die auf die Weise in Gang kommt, die letztlich dazu führt, dass wir Freude empfinden. Es springt auch bei anderen Sachen an, also wenn wir uns über Essen freuen. Ja. Auch schon, wenn es auf dem Teller vor uns steht, bevor wir den ersten Bissen genommen haben.
Und das hat was mit Belohnung zu tun?
Wir belohnen uns quasi selber oder andere belohnen uns und das empfinden wir dann als freudiges Ereignis.
Weil wenn wir etwas als Belohnung wahrnehmen, Dopamin ausgeschüttet wird.
Genau.
Das ist sehr interessant, auch dass Musik sozusagen da mit verbunden ist, sozusagen, dass es Musik etwas zu sein scheint, das per se Belohnung bedeutet.
Ja, man kann dieses Dopaminsystem durch bestimmte Medikamente hemmen und das ist so eine Arbeit, mit der wir uns im Buch auseinandergesetzt haben. Wenn man dieses Dopaminsystem sozusagen abdämpft durch bestimmte Medikamente, dann stellt man fest, dass die Menschen bei gleicher Musik, die ihnen vorher Freude gemacht haben, deutlich weniger Freude empfinden. Da haben wir so ein bisschen spaßhaft gesagt, Odysseus hätte heute nur in die Apotheke gehen müssen und sich Dopaminhämmer besorgen.
Ja, also ich bin mir manchmal nicht so sicher, ob Musik Freude oder nur Freude auslöst, weil ich finde eben, manchmal hört man doch traurige Musik, zum Beispiel, wenn man La Bohème hört, also und dann stirbt ja die Mimi und dann singt sie ihre Arie und dann, also ich weine dann möglicherweise in der Opern. Vorstellung, also dann bin ich ja eigentlich traurig oder habe heute nochmal dran gedacht, als ich zum ersten Mal aus der Matthäus-Passion dieses Erbarme dich gehört habe, habe ich auch geheult ohne Ende. Also Musik ist für mich eher so ein Gefühlsverstärker sozusagen. Oder ja, dadurch, dass Musik ja, finde ich, viel unmittelbarer auf Gefühle einwirken kann.
Kann das ein Ergebnis des Belohnungssystems sein, dass also schlicht Gefühle stärker wahrgenommen werden und nicht nur Freude zwingt?
Das haben wir auch diskutiert, das ist denkbar. Also Musik als Emotionsverstärkerin. Ja.
Die bleibt noch offen, die Frage.
Genau, die schwebt.
Vielleicht ist dieser Zusammenhang Musik, Belohnung, Dopamin ja auch genetisch bedingt. Weiß ich nicht, das können Sie mir vielleicht erklären, aber ich wollte jetzt auf das Thema Genetik zu sprechen kommen. Eingangs habe ich es ja schon gesagt, auf dem Klappentext Ihres Buches lässt sich lesen, wussten Sie, warum Johann Sebastian Bach ganz legal lange Finger machte und was Sie alles mit einer Haarlocke Mozarts anfangen könnten? Ja, ich vermute, das spielt auf Musik und Genetik an. Können Sie diese Fragen jetzt mal beantworten, bitte, für unsere Leserinnen und Leser, Herr Bulladik?
Okay, ja, gerne. Die langen Finger spielen auf was ganz anderes an. Das Skelett von Johann Sebastian Bach oder das vermutliche Skelett von Johann Sebastian Bach ist untersucht worden und man hat festgestellt, dass er sehr lange Finger hatte. Das ist nicht so gemeint, dass er den anderen das Cembalo geklaut hat, sondern er hat wirklich lange Finger gehabt und das hat ihn offenbar beim oder wahrscheinlich beim Cembalo-Spielen, beim Orgelspielen, hat ihm das geholfen, weil er dadurch besser greifen konnte oder über größere Entfernungen greifen konnte. Also das steckt bei dieser Bemerkung dahinter. Das haben wir so ein bisschen als Hardware des Musizierens bezeichnet. Also es ist ja noch nichts, was eigentlich mit Musikgenen zu tun hat, sondern erstmal mit der körperlichen Konstitution, die man hat und dem Körperbau. Mit Mozarts Locke meinen wir was ganz anderes. Mit Mozarts Locke könnten wir sein Erbgut entschlüsseln. Und wenn wir sein Erbgut entschlüsseln könnten, könnten wir schauen, ob er bestimmte Genvarianten hat, die möglicherweise mit bestimmten musikalischen Fähigkeiten in Zusammenhang gebracht werden. Da gibt es ganz viele. Über das absolute Gehör haben wir eben schon gesprochen oder über die Qualität des Gehörs, dass man Töne einschätzen kann. Da hängt aber auch sowas wie Rhythmusgefühl mit zusammen oder die Fähigkeit im Chor zu singen. Das sind alles getrennte Fähigkeiten, die, wie wir heute uns vorstellen, alle mit unterschiedlichen Gen- oder Genvarianten hinterlegt sind. Und das würde man sich schon mal ganz gern bei Mozart anschauen. Leider gibt es diese Locke jedenfalls wohl nicht sicher.
Aber das heißt, es gibt auf jeden Fall schon Untersuchungen, die genau diese Varianten abgetestet haben. Und es ist klar, hinter welchen Genvarianten sozusagen welche Begabungen stecken.
Ja, dann fließt immer da ein auch die Wahrscheinlichkeit, dass man sich mit Musik intensiv beschäftigt hat. Also immer die Frage, wie viel ist sozusagen Übung und wie viel ist das, was uns in die Wiege gelegt worden ist über die Gene. Das muss man auch immer berücksichtigen. Aber genau das, was Sie eben gesagt haben, trifft zu. Wir sehen eben, dass bestimmte Genvarianten, die kann man auch dann abbilden und anschauen, mit solchen musikalischen Fähigkeiten in Verbindung stehen.
Frau Süßmuth, was würden Sie als Profimusikerin sagen? Hat nicht doch die Übung und das häusliche Umfeld vielleicht doch mindestens genauso viel zu sagen?
Ja, das würde ich schon sagen. Also sagt man das nicht, gibt es nicht diesen Spruch, Talent ist 10% oder 20% und der Rest ist Üben? Ja, auf jeden Fall. Oder wenn man aufwächst und, keine Ahnung, im Kirchenchor singt oder als Kind im Opernchor oder eben auf eine Schule geht mit einem Musikzug, dann hat man ja viel mehr Berührung und ja, lernt das alles viel früher und es wird viel mehr Teil des Lebens, als wenn man vielleicht dieselbe Genausstattung hat, aber erst überhaupt mit 20 oder 30 denkt, ach, jetzt fange ich mal an mit Klavierspielen.
Das ist auch Teil Ihres Buches, die Geschichte von Johann Christian Bach, der jüngste Sohn von Johann Sebastian Bach. Und überhaupt die ganze Bach-Familie, das muss immer herhalten als das Paradebeispiel für genetische Veranlagungen im musikalischen Talent. Trotzdem sagt man ja oder erzählt man sich auch, dass es doch eine teilweise durchaus strenge Erziehung gegeben hat hin zur Musikalität.
War ja bei Mozart auch so.
Ja, ja, richtig.
Genau. Also der ist ja einfach voll verheizt worden von seinem Vater sozusagen.
Also wie würden Sie sagen, 50-50, der Einfluss der Genetik und des Einflusses oder wie würden Sie das einschätzen?
Oh, 50-50 ist schwierig. Also es ist schwierig, weil wir von unterschiedlichen Begabungen sprechen, wo wahrscheinlich die Prozentsätze auch unterschiedlich sind. Aber man kann sicher sagen, bei keiner dieser Begabungen, über die wir gesprochen haben, das eine zu 100% und das andere zu 0%. Mhm. Sondern wir haben irgendwo immer sowas, was sich zwischen, ja, wahrscheinlich zwischen 20% und 80% einpendelt zugunsten des einen oder anderen. Ja. Also jetzt ein bisschen unbefriedigend, ja. Aber das liegt daran, dass wir bestimmte Untersuchungen jetzt auch erst sehr intensiv betreiben können seit einiger Zeit. Und das, wir glauben schon, dass diese Betrachtungsweise Musik auch unter dem Gesichtspunkt von Genetik, dass das ein Zukunftsthema sein wird. Mhm. Und das glauben wir auch, weil eben die Methoden sich verbessert haben. Und dann wird man das auch irgendwann, werden wir das präziser sagen können.
Haben Sie ein Beispiel für so einen 80%-Fall?
Nö.
Schade.
Ja, das wird spekuliert, aber ja. Das ist, ich glaube, man muss nochmal gucken, bis sich die Befunde so ein bisschen ausgereift haben.
Aber vielleicht ist es auch einfach so, jemand kann schon gut oder lernt gut ein Instrument und beschäftigt sich mit allem ganz lange. Und dann ist es noch dieses Quäntchen, was dann noch dazukommt, obendrauf, was dann vielleicht die Musikalität noch mitbringt. Oder auch andersrum, es gibt da auch Berichte von Musikern, die gar nicht so gut waren, die aber trotzdem sehr berühmt und auch faszinierend waren.
Ist das nicht bei Caruso auch so ein bisschen so, dass man das diskutiert, dass man eigentlich letztlich nicht genau weiß, was die Faszination von Caruso ist, habe ich mal gelesen, was die Faszination von Carusos Stimme ausmacht. Weil das war wohl auch nicht immer alles richtig. Mhm. Es war nicht die Korrektheit des Singens, die die Faszination ausmacht, sondern irgendwas anderes. Habe ich gelesen, vielleicht
stimmt. Und das könnte genetisch bedingt gewesen sein.
Das ist ein Rätsel.
Ja.
Vielleicht.
Vielleicht.
Ja.
Kommen wir mal zurück nochmal auf die Mythen. Sie haben vorhin neben Odysseus noch Orpheus und Eurydike erwähnt. Da hat ja, wie eigentlich auch die Sirenen, jemand Musik zu einem bestimmten Zweck benutzt. Sagen wir mal, Emotionen auszulösen und Leute zu überzeugen, etwas zu tun, das sie eigentlich nicht wollen.
Stimmt.
Zum Beispiel vom Schiff zu springen oder die eigene Frau freizulassen aus der Unterwelt. Von daher, Musik wird ja ständig heute auch benutzt, um Emotionen auszulösen, um damit vielleicht bestimmte Zwecke zu verfolgen. Was haben Sie denn darüber herausgefunden?
Ja, wir haben uns damit auch tatsächlich intensiver auseinandergesetzt. Es gibt so ein paar, wir würden fast sagen klassische Beispiele, ob sie klassisch sind, weiß ich nicht, aber wo man das sehr, sehr gut sieht. Das eine ist zum Beispiel die Geschichte, wenn man die aufarbeitet, dieser Fußball oder dieser vermeintlichen Fußballhymne You'll Never Walk Alone, die eigentlich aus dem Musical kommt, das weiß man gar nicht mehr. Die ist nicht eine Stadionhymne von irgendeinem Fußballverein, sondern eigentlich ein Musikstück, was in ganz anderen Kontext entwickelt worden ist und hat sich dann in Richtung Fußball entwickelt. Und ist natürlich ganz oft gecovert worden, auch in anderen Zusammenhängen, von Opernsängern bis zu Popsängern und Sängerinnen. Und hat sich erst so langsam immer mehr spezialisiert auf diesen Bereich Fußball und ist da sozusagen adaptiert worden als Fußballhymne.
Obwohl es da gar nicht um Fußball geht in der Hymne, also in dem Lied. Da wurde ja auch ein Film drüber gemacht vor ein paar Jahren mit Joachim Kroll, glaube ich. Und genau, also in dem Lied geht es eigentlich darum, wenn es dir schlecht geht oder wenn du eine schlechte Zeit hast, dann heb deinen Kopf hoch und guck an den Horizont oder da ist die Lerche, die singt. Also da geht es gar nicht um Fußball, sondern um so, lass dich nicht unterkriegen. Und das ist eigentlich schon wieder ein bisschen sowas, was, das könnte theoretisch auch ein religiöser Gesang sein.
Ja,
ja, also das spielt so vielleicht das Erhabene, was die Musik hat, eigentlich eine Rolle. Das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl oder ein Gefühl von Hoffnung gibt.
Ja, so integrierende Wirkung von Musik. Du hast das, glaube ich, mal so schön gesagt irgendwann, dass wenn du lange im Chor gesungen hast oder wenn ihr aufgetreten seid, dass du dann Zeit brauchst, dich wieder zu vereinzeln.
Ja.
Also Musik kann anscheinend auch zusammenschweißen. Das kann positiv sein, das kann auch negativ sein. Das ist natürlich auch politisch missbraucht worden und kann auch weiter missbraucht werden. Aber ich fand diese Aussage, ich muss mich vereinzeln wieder, fand ich interessant.
Ja, also wenn man ja mit anderen Leuten zusammen singt oder zusammen musiziert, dann wird man ja ein gemeinsamer Klangkörper.
Ja.
Man ist ja dann nicht mehr die einzelne Person, die singt, sondern man quasi ordnet sich einem gemeinsamen Zweck auch so ein bisschen unter, den der Dirigent dann vorgibt sozusagen in dem Falle. Ja, und wird eins. Bisschen. Man merkt dann auch, der neben einem atmet genau zur selben Zeit wie man selbst. Ja, das ist ganz schön, das zu spüren.
Herzfrequenz gleicht sich an, Blutdruck. Das in der Gruppe, ne? Die Gruppenmitglieder oder Mitgliederinnen werden synchroner, was solche medizinischen oder Vitalfunktionen angeht.
Kann, wie Sie ja schon gesagt haben, auch benutzt werden, also kann missbraucht werden, aber gebraucht. Ich würde jetzt sagen, jetzt zum Beispiel beim Fußballverein, also um tatsächlich ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen, um den gemeinsamen Verein zu unterstützen. Klar, politisch kann es natürlich auch fatal gebraucht werden. Das Gemeinschaftsgefühl, das jetzt beim Chorsingen entsteht, das ist ja was Schönes wohl. Kann das auch wieder medizinisch, biologisch irgendwie erklärt werden, warum das so passiert, dass sich die Herzfrequenz angleicht, dass ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht?
Ja, noch nicht so richtig verstanden in den Einzelheiten. Vielleicht fehlen da noch Mosaikstücke, von denen wir meinen, dass das auch wieder mit den Genen zusammenhängen könnte, mit der Benutzung bestimmter Gene. Aber also so richtig, die Kausalkette ist da noch nicht geschlossen.
Aber ist es nicht auch ein bisschen logisch, also zumindest im Chor, man atmet ja gemeinsam. Also so wird ja schon mal die Atemfrequenz, also so ungefähr, aufeinander eingestellt. Und Herz reagiert doch auch auf den Atem.
Ja, also ich glaube, für mich, du hast das mir ja schon öfter erklärt, für mich war das anfangs nicht so selbstverständlich. Jetzt verstehe ich es ein bisschen mehr. Ja. Mhm.
Das sind ja jetzt große Ereignisse, über die wir sprechen, so Fußballspiele oder eben politische Versammlungen oder so. Aber im Alltag gibt es ja auch Situationen, in denen Musik benutzt wird. Zum Beispiel im Wartezimmer. Welche Funktion hat das denn da?
Beruhigen, denke ich. Also auch im Behandlungszimmer manchmal. Mhm. Ich war gerade vor 1 oder 2 Wochen beim Zahnarzt und da sind die Zahnreinigung gemacht worden. Da lief irgendwelche Musik, die hat mich überhaupt nicht beruhigt, sondern das Gegenteil. Aber ich denke, der primäre Zweck ist zu beruhigen, wenn die im Wartezimmer läuft. Die Leute sind nervös, warten, was auf sie zukommt.
Oder abzulenken, dann abzulenken, in dem Fall, wenn es eine unangenehme Prozedur ist, die bevorsteht. Naja, oder beim Putzen hört man doch auch manchmal Musik, ne? Also ich vielleicht nur, wenn ich keine Lust habe, was zu machen, dann mache ich eine tolle oder eine Musik an, die mir halt gefällt oder die mir Energie gibt. Und dann schaffe ich das einfacher, das zu machen, die Aufgabe.
Könnte man also zusammenfassend sagen, so Musik kann einerseits irgendwie beruhigende, therapeutische Wirkung sein, ist aber auch Genussmittel, ist gemeinschaftsfördernd, kann politische Funktionen haben. Und das hängt irgendwie mit unseren Genen zusammen, all das?
Ja, könnte man genauso sagen. Also wir sind sozusagen genetisch so strukturiert, dass Musik bei uns emotionsfördernd wirkt, in jede Richtung wirken kann.
Und das ist ja ganz schön.
Das ist ganz schön, ja.
Also Emotionen zu haben und auszulösen und gerade weil man ja, also jetzt in unserer Gesellschaft eher manchmal Emotionen vielleicht nicht so zulässt oder nicht so positiv konnotiert irgendwie. Und dann kann man da im Konzert sich so wie die Porzellanfiguren, die wir gestern gesehen haben, die haben sich so hingegeben einfach. Hm. Man gibt sich der Musik hin und vergisst einen Moment lang seinen Alltag.
Und eigenartigerweise scheint es einfach in uns drin zu stecken. Man weiß nur noch nicht genau, warum.
Das ist ein ganz altes Rätsel. Darwin hat sich schon damit beschäftigt und hat gesagt, das ist eines der größten Rätsel der Menschheit, warum Musik uns berühren kann. Hm. Und vielleicht sind wir jetzt so an der Schwelle, dass wir das ein bisschen besser verstehen. Und wir denken inzwischen beide, glaube ich, dass die Genetik da was dazu beitragen kann, das besser zu verstehen.
Und wer sich mal damit beschäftigen möchte, anfangen möchte, sich damit auseinanderzusetzen, dem sei das Buch empfohlen von Herrn Bulatik und Frau Süßmuth, warum Musik in unseren Genen liegt. Vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei mir im Studio waren. Frau Süßmuth und Herr Bulatik, herzlichen Dank.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Danke ebenso.
Freut mich. Ja, und wie gesagt, wer mehr erfahren möchte, die musikalische Reise nach Neapel mit Christine Süßmuth und Jörn Bulatik, die ist nachzulesen in Warum Musik in unseren Genen liegt. Das ist im Online-Buchhandel erhältlich oder natürlich in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. Den Link zum Buch finden Sie hier bei uns in der Podcast-Beschreibung. Damit sind wir am Ende von Hören, Lesen, Wissen. Ich bedanke mich fürs Zuhören. In 2 Wochen erscheint eine neue Folge. Dann geht es um Ernährung, denn für den Springer Verlag hat ein Biophysiker Ernährungsmythen gecheckt und hilfreiche Tipps entwickelt, um im Wust der vielen unterschiedlichen Aussagen besser durchzublicken. Ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei sind. Sollten Sie Fragen, Feedback oder Anmerkungen zu dieser oder allen anderen Folgen unseres Podcasts haben, schreiben Sie uns gerne an springer-podcast@springernature.com. Auf den sozialen Netzwerken finden Sie Springer auch bei X und Instagram unter @springernature oder unter @springer1842. Wenn Sie keine der kommenden Folgen verpassen möchten, abonnieren Sie uns doch einfach. Das geht überall, wo Sie Ihre Lieblingspodcasts hören. Und wenn Sie gerade dabei sind, geben Sie uns doch gerne eine Bewertung. Das würde uns sehr freuen. Bis zum nächsten Mal bei Hören, Lesen, Wissen, dem Buchpodcast von Springer. Ich bin Tobias Rohe. Auf Wiederhören.
Hören, Lesen, Wissen. Der Buchpodcast von Springer.